Ihr Lieben, in der letzten Folge vor der Sommerpause nehmen Roman und Max uns mit in ihre Neuanfänge als ADHSler. Sie erzählen uns, warum die Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung für sie irgendwas zwischen Superkraft und schon ganz schön irritierend ist. Aber auch, warum das herausfordernd ist für alle Menschen, die mit ihnen zu tun haben und die, wie Nina, kein ADHS haben. Mehr Infos zu ADHS oder ADS haben wir für euch in den Shownotes verlinkt.
Also die meisten Menschen kümmern sich nicht um dich. Für dich selber ist es aber ein persönlicher Angriff. Du beziehst es auf dich. Die anderen ignorieren dich nur einfach.
Die Bewertung ist unfair und deswegen haben auch aus meiner Sicht ADHSler oft ein extrem ausgeprägtes Fairness-Gespür, weil es oft schon in der Vergangenheit am eigenen Leib sehr schmerzhaft war, unfair behandelt zu werden.
Wir denken natürlich anders, deswegen haben wir andere Lösungsansätze als neurotypische Menschen und finden auch kreativere Wege so.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
Hallo Leute, wir sind wieder hier gemeinsam im Studio. Wir sind meine Kollegen Roman Lemke, Maximilian Pollux und ich und wir nehmen eine neue Episode der Gangster, der Junkie und die Herrin für euch auf.
Die Herrin spricht im Plural von sich.
Ja, und wir sind meine, wir sind meine Kollegen,
Maximilian Pollux, Nina Workout.
Wir sind Doppelpunkt und dann die Aufzählung.
Okay, dann
und
Kommata. Und Zeichen und Ausrufezeichen.
Das war schon wieder zu viel für die Jungs. Wollt ihr euch nochmal selbst vorstellen?
Was ich hier esse, weiß das jemand?
Halva.
Halva? Wenn ihr das kennt, kauft da nicht zu viel davon. Also ich habe ungefähr...
Ja, bitte nicht.
Ich wollte ein bisschen was kaufen und dann die immer so, ja, ich kann nur so viel abschneiden. Am Schluss hatte ich irgendwie so ein gutes Kilo davon.
Ja, eine Riesenportion.
Ein Kilo. Ich habe ein Stück gegessen, das wird immer mehr im Mund.
Ja, es ist... Es schmeckt schon gut, aber es ist jetzt nichts, wovon ihr ein Kilo braucht.
Wenn ihr Schmatzgeräusche hört, dann sind es Roman Lemke, Maximilian Pollux und Nina Worker mit vollem Mund.
Mit Halber im Mund.
Und vielleicht hört ihr auch noch ein Winseln oder ein Bellen im Hintergrund. Dann ist es die Lilly, der Therapiehund hier im Studio, wohnhaft bei der Familie Pollux.
Richtig. Die hat sich aber auch schon gelohnt.
Ja.
Die hat, glaube ich, hier schon Leute getröstet jetzt.
Ich glaube auch. Die hat ganz feine Antennen. Wir haben heute schon ein paar wirklich heftige Episoden aufgenommen. Und dann kam sie auch einmal, als mir ein Tränchen floss, zu meinem Stuhl und hat sich daran hochgezogen. Und das ist einfach wieder so, ich liebe Hunde.
Ja, so ist es.
So ist es. Jungs, wir sitzen hier. Wir haben unsere aktuelle Interims-Staffel, also quasi die 3,5. Das Thema ist Neuanfang. Und heute hast du, Roman, eine Folge zu diesem Thema für uns dabei. Willst du mal direkt sagen, worum es geht? Werden wir heute weinen? Werden wir lachen?
Nee, wir haben genug geweint jetzt. Wir haben genug geweint. Ich glaube, wir werden lachen. Ich glaube, da draußen kann man auch lachen darüber. Es ist natürlich nicht für jeden zum Lachen, weil manche Leute müssen damit leben. Zum Beispiel ich. Mhm. Aber es gibt schon echt lustige Sachen. Und zwar möchte ich mit euch über das Thema Neuanfänge als ADHSler sprechen.
Oh.
Ich habe es schon ein paar Mal gesagt in dieser 3,5. Staffel. Ich habe jeden Tag Neuanfang. Also irgendwo habe ich gesagt, hey, mein Leben ist so ein bisschen wie 50 erste Dates. Nur, dass ich mich an meine Frau erinnern kann, aber an vieles anderes nicht. Und da will ich heute mit euch hingehen. Und boah, ihr glaubt gar nicht, wie oft ich neu angefangen habe, diese Episode überhaupt zu schreiben, weil ich mich nicht konzentrieren konnte, weil ich abgelenkt war hier, weil ich einen Gedanken hatte. Ich habe das bestimmt 15 oder 20 Mal gemacht, weil ich auch manchmal nicht wusste, wie ich es rüberbringen soll. Und dann war ich wieder abgelenkt, dann hat das Handy geklingelt, dann habe ich telefoniert, dann habe ich vergessen, dass ich was schreibe. Dann habe ich Hunger gehabt und so weiter und so weiter. Manchmal habe ich die Episode einfach weiter gedacht, ohne zu schreiben. Und dann habe ich gecheckt, scheiße, ich schreibe ja gar nicht. Und dann habe ich frustriert einfach aufgehört.
Zu denken.
Also, das ist beides.
So, das war's für heute, du Denkapparat.
Danke, einmal, dass du mit dabei warst.
Einmal dir den Kopf gehauen, so zack, okay.
Ja, also wirklich, ihr müsst euch vorstellen, das ist ja nur so ein kleiner Einblick in die Episode schreiben.
Ja.
Aber so geht es mir bei fast allem in meinem Leben. Und oft sind es so die ganz normalsten Dinge im Alltag, die jeder so ganz normal macht, so Zähne putzen, mal hier aufräumen oder was. Das mache ich oft nicht, weil ich die Notwendigkeit nicht verstehe Oder weil es mich einfach langweilt.
Du putzt dir nicht die Zähne.
Ich putze mir manchmal nicht die Zähne. Ja, das ist halt so, ne? Das liegt einfach daran, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen behindert bin. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also mir stünde einen schwerbehinderten Ausweis zu als ADHSler mit einem bestimmten Grad, das muss man mal dazu sagen.
Wenn man das Wort mal so ein bisschen aufbricht, wenn dich etwas behindert und damit deinen Alltag hemmt, macht es ja auch schon Sinn, das zu verwenden als Wort, ohne das jetzt beleidigend zu meinen. Aber es ist ja eine permanente Behinderung, alleine wenn ich mir vorstelle, wie leicht dich Dinge ablenken können und wie schwierig es das macht, beispielsweise pünktlich irgendwo hinzukommen. Und wie früh das auch anfängt, dass du oder ihr beide seid ja betroffen, Max und Roman. Ich habe das Problem Gott sei Dank nicht, aber ich stelle mir das auch als Heranwachsender sehr, sehr anspruchsvoll vor, diese ganzen Erwartungen nicht erfüllen zu können, die auf einen einprasseln, weil einfach der Lebensweg teilweise davon abhängt. Wenn du nicht pünktlich zu dem Bewerbungsgespräch erscheinst oder nicht in der Schule oder so, dann beginnen ja auch die ersten Probleme aufgrund von dieser damals vielleicht noch gar nicht festgestellten Diagnose.
Ja, das ist ja erst letztes Jahr bei mir diagnostiziert worden, obwohl ich das eigentlich schon gefühlt habe, seit ich mich mit mir in der Therapie beschäftigt habe. Aber ja, ey, in der Schule, als ADHSler. Max hat es mal in irgendeiner Folge gesagt, ja, Zappel Philipp, immer Klassenclown, so mäßig. Und dann bist du halt so, das, ja, bist halt nicht richtig.
Ist es geplant für die Folge, dass du uns so ein bisschen durch die Diagnostik mitnimmst?
Ja, durch die Diagnostik, aber durch das Krankheitsbild.
Aber vielleicht machen wir dann auch, wenn es soweit ist, dann schauen wir uns, können wir kurz auf die Diagnostik gehen, weil da gehört ja zum Beispiel auch dazu, dass sie die ganzen Zeugnisse aus der Kindheit, also wenn du die Diagnostik als Erwachsener machst und da steht es ja dann original auch immer drin, also ne, früher Zappel Philipp oder wie auch immer, da stehen eigentlich die ganzen Probleme, die du hast als ADHSler, stehen dort drin, nur nicht im Rahmen von er leidet darunter, sondern als
er stört,
weil er benimmt sich nicht und immer mit dieser Voraussetzung, er könnte, aber er will nicht. Das steht immer da, er könnte, aber er will nicht. Dabei ist das halt dieser Fehlgedanke. Nein, wie wär's, wenn man heute so drüber nachdenkt, wieso muss der erste Gedanke eines Lehrers sein, ah ja, der kann schon, aber der will nicht. Wieso denkt, schaut er sich das Kind nicht an und sagt, oh, der kann nicht. Da stimmt was nicht. Warum kann er nicht?
Also soll ich dir sagen, warum? Den Gedanken hatte ich, als wir über unser Justizsystem gesprochen haben. Und Lehrer sind ähnlich wie Staatsanwälte, Leute, die immer irgendwelche Stories hören.
Ja, wollen sich nicht verarschen lassen. Genau, der Hund hat deine Hausaufgaben gefressen.
Ja, ist ja klar.
Es kann gut sein. Eine Sache, die mir noch dazu einfällt, dass du als Kind, du weißt gar nicht, dass du falsch bist. Du denkst ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal erzählt, was mich gerade so beschäftigt. Ich lese gerade über eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit diesen multiplen Persönlichkeiten. Der sagt, ey, als ich das erste Mal festgestellt habe, dass andere Leute nicht ständig Zeit verlieren, so nennt er das, Zeit verlieren, wenn sein Kopf von jemand anderem besetzt ist, dieses Switch. Also als ich war schon 10 oder so, als er gecheckt hat, dass das bei anderen gar nicht so ist.
Ja.
Und dann hat er noch mal ein paar Jahre gebraucht, um zu sehen, was bei ihm anders ist. Also du weißt gar nicht, du denkst, wieso können hier alle sitzen? Wie schaffen die das? Weil du denkst, es geht ihnen wie dir. Du denkst eigentlich, du bist falsch. So irgendwie, du kommst nicht klar mit den Bedingungen, die alle anderen so gut handeln.
Ich fange viel weniger komplex an. Das geht ja in jedem Kinderkopf so ab, dass dein Elternhaus und dein Kosmos das normal ist. Und du gehst automatisch davon aus, es ist überall auch so. Das kann ich auch drauf beziehen, als ich das erste Mal gecheckt habe, dass mein Vater Alkoholiker ist, weil eine Freundin mir in der Grundschule rückgemeldet hat, dass ihre Eltern nicht so viele Flaschen abends durchs Zimmer tragen.
Wie betrinken sie sich dann?
Ganz genau. Aber das sind diese Aha-Momente, die du auch in ganz anderen Kontexten als Kind hast, weil erstmal ist das, wie du bist und wie dein Umfeld ist, für dich ja die Wahrheit und das muss ja bei allen anderen auch so sein. Unabhängig von einem Krankheitsbild. So.
Total. Und ja, und wenn du das dann checkst, so, dann ist oh krass. Also okay, anscheinend habe ich hier
eine Besonderheit.
Eine Besonderheit oder ein Handicap, wie man immer das, man fühlt sich, ein Tag ist sowas Geiles, ein Tag ist sowas Beschissenes. Die Medaille hat immer zwei Seiten, gerade bei ADHS. Also was Beschissenes zum Beispiel ist, ich habe eine echt verminderte Impulskontrolle, komm mir blöd und wir streiten uns, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auch wenn es gar keiner böse meint. Aus einer Mücke kann so ein krasser Elefant werden. Und an der Stelle habe ich aufgehört, die Episode zu schreiben, weil ich komme mich nicht mehr konzentrieren. Ich komme mich einfach nicht mehr konzentrieren. Dann gibt's aber die zweite Medaille. Und zwar sind ADHSler, die haben eine Superkraft. Ich kann, wenn ich an etwas interessiert bin, Digga, dann nörde ich mich so tief in die Materie rein, dass ich als Experte wahrgenommen werde und Autodidakt auch Experte bin. Bestes Thema, psychotrope Substanzen, Störungsentstehung und so, das habe ich ja alles aufgrund der Therapie mir selber beigebracht. So, ne? Wir kriegen ja voll oft auch so Nachrichten, hey, Roman, du könntest als Apotheker arbeiten, du hast voll das krasse Fachwissen und so. Und ich interessiere mich halt einfach nur so da. Und jetzt muss man aber verstehen, woran es liegt. ADHSler haben eine Dysregulation beziehungsweise einen Dopaminmangel. Die Dysregulation ist nicht nur für Dopamin, sondern auch für Noradrenalin. Und um das ein bisschen genauer zu verstehen, muss man verstehen, was die Aufgaben von Noradrenalin und Dopamin sind. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht denken, hey Roman, mach doch bitte keinen Unterricht daraus, aber es ist halt wirklich wichtig, um das zu verstehen und es ist mir auch wichtig.
Wenn du das erklärst, könntest du vielleicht in einem Atemzug mit erklären, wo der Unterschied zwischen ADHS und ADS ist?
Bitte? Ja, das ist ganz, ganz easy. Mittlerweile gibt es da gar keinen, in der Diagnostik keinen Unterschied mehr. Das H steht einfach nur für Hyperaktivität, also Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung. Und ohne H ist halt Aufmerksamkeitsdefizitstörung.
Heißt das, die bewegen sich weniger? Oder wie?
Dieses Hyperaktive haben nicht alle. Dass im Kopf so viel passiert und man die Impulskontrolle hat und dass man so schnell den Faden verliert und so weiter, das haben nahezu alle ADSler und ADHSler. Aber die Hyperaktivität macht sich ganz oft darin bemerkbar, dass, kennt ihr so Leute, die so wippen manchmal? Mhm. So, das machen die ja nicht aus Spaß.
Liebe Grüße an Claudia Kamit vom Pollux Podcast, die echt, ey, das habe ich noch nie gesehen, sowas.
So viel wippt niemand, oh, sagst du?
Nee, niemand.
Grüße gehen raus.
Ist aber auch, die, also ist auch eine ADHSler.
Ja, siehst du, und genau sowas. Das ist dann so, das ist ein eindeutiger Indikator für die Hyperaktivität. Oder halt bei Jungs, die so, oder auch bei Mädels, die so Sportler sind als Kinder einfach schon und die auch nichts anderes machen. Die rennen den ganzen Tag, die spielen den ganzen Tag Fußball, die spielen den ganzen Tag Basketball. Du kriegst die einfach nicht kaputt. So. Und ADSler wiederum sind so ja, ein bisschen die introvertiertere Variante davon. Aber im Kopf passiert das Gleiche. Dopamin ist einer unserer Neurotransmitter, der wird im Gehirn produziert und der ist erstmal entscheidend für unser Belohnungssystem. Der beeinflusst aber auch Bereiche wie Bewegung, Motivation oder emotionale Reaktionen. Und Dopamin wird immer dann freigesetzt, wenn wir Dinge tun, die wir angenehm finden und wo wir evolutionär bedingt motiviert werden sollen, diese Dinge zu wiederholen. Das beste bestes Beispiel hier steht Sex. Sex macht in der Regel Spaß, will ich wiederholen. Evolutionär bedingt, Fortpflanzung, Jackpot.
Ich glaube, Essen ist noch krasser, oder?
Du denkst jetzt eher an Essen als an Sex, Maximilian Polsex.
Wer ist nicht dieser Mann?
Sieh mal die Kapuze, Maximilian. Ich glaube, die Kapuze stört auf deinem Kopf. Da kommt nicht genug Sauerstoff dran. Du bist nicht du.
Aber Essen ist genauso ein Ding. Essen löst noch viel mehr aus.
Musst du nämlich machen. Aber so, ne? Was gibt's noch? Oh, weißt du, wo es richtig krass ist? Aber wo es doch eigentlich dann kontraproduktiv ist, aber das weißt du, das kenn ich nicht, ist doch zum Beispiel sowas wie Spielen. Warum ist es da?
Was meinst du, Spielsucht?
Spielothek, ja.
Ja, klar, natürlich.
Aber warum?
Naja, weil du kriegst eine Belohnung. Es piept und flimmert und dann hast du einen kurzen Spannungsmoment und dann kommt ding, 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 ding und dann wartest du und wenn dann eine Belohnung kommt, weil du gewinnst ja dann ab und zu auch mal was, dann hast du so einen krassen Dopamin.
Da kommt ja auch noch Adrenalin dazu dann, ne? Also bei Gewinnen und so.
Nur Adrenalin. Tatsächlich ist es der zweite Neurotransmitter, beziehungsweise das Hormon, also das ist ein Neurotransmitter und ein Hormon. Und das hat eine ganz, ganz wichtige Funktion bei Aufmerksamkeit, bei Wachsamkeit und bei Reaktionsfähigkeit. Das wird bei uns im Nebennierenmark produziert und das ist eigentlich hauptverantwortlich für unseren Fight-or-Flight-Reflex. Das Dopamin für Motivation, Bewegung, Reaktion und das Noradrenalin für Aufmerksamkeit, Wachsamkeit, Reaktionsfähigkeit. Und wenn du hier mit den beiden Dingen Probleme hast, so okay, dann leidet deine Aufmerksamkeit, dann leidet deine Planungsfähigkeit, dann leidet die Entscheidungsfindung einfach so. Wie oft weiß ich einfach gar nicht, was ich im Leben, ja, ich mach, was du machst, das ist okay.
Was ganz stark, glaube ich, auch drunter leidet, kann man sich auch gut vorstellen, ist priorisieren. Dass man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt hier drei Dinge, welches davon ist denn jetzt das, was als nächstes gemacht werden muss? Wenn es jetzt nicht in den Zeitplan eingegeben ist, schon von außen, okay, das muss um 11, das um 12, das um 1. Aber wenn du so selber aussuchen kannst,
wird's schwierig.
Wird's super schwer. Also deswegen auch beim Losgehen, ne? Ich bin ja manchmal Ich bin heute früh, 9.30 Uhr wollen wir uns treffen. Es ist 9.29 Uhr. Ich fange das Zähneputzen an. So, ich weiß, jetzt bin ich schon zu spät, aber ich schaffe noch. Und dann kann sein.
Und es ist eh nur die Nina.
Nein, gerade dich will ich nicht warten lassen. Und dann bin ich schon so draußen, dann gehe ich nochmal und schlag die Decke so zurück, weil ich mir denke, ach, ist ein angenehmer für die Bus. Vollkommen. Und aber wenn ich jetzt schon hier bin, habe ich 2 Euro hingelegt. Ach komm, mach 4. Habe ich denn noch 4 Euro? Plötzlich sind 4, 5 Minuten weg. So, und das ist, ich habe das nicht gewollt. Also.
Ich weiß genau, was du meinst und ich würde da auch gern direkt ansetzen, denn ich war auch schon mal mit einem ADHSler zusammen, so für 2 Jahre oder so, kenne die Person aber schon seit über 10 Jahren und in einer Beziehung beiderseits ist es auch eine sehr große Herausforderung, denn dieses fehlende Priorisieren kann sehr schnell zu einem Fallstrick werden, weil das Enttäuschung bei der Partnerin oder dem Partner erzeugt. Wenn ich zum Beispiel von dir erwarte, dass du das und das erledigst und oder bitte voll, zuverlässig voll, bist.
Vergiss es ja.
Genau, und du kriegst von mir dann aber auch permanent diese Unzuverlässigkeit ja rückgemeldet, fühlst dich dadurch wie ein Versager, weil du nicht meine Erwartungen erfüllst und wir haben Stress. Und das ist wie so eine riesige Abwärtsspirale. Roman grinst, der kennt das Thema.
Natürlich, was meinst du, was wenn mir zu Hause los ist?
Ja.
Ey, und dann ist es ja wichtig durch diese fehlende Impulskontrolle. Alter, was meinst du, wenn du nicht ganz genau auf dein Wording achtest, wie du mir jetzt erklärst, dass ich hier gerade 1000 Dinge mache, aber nicht das, was ich soll, dann streiten wir uns.
Danke, und man streitet sich wie sonst was. Ich erinnere mich an Telefonate in dieser Beziehung, wo dann irgendeine Mücke so zum Elefanten wurde aufgrund von dieser Priorisierung, wo ich mich dann als dummes Stück Scheiße oder sowas beleidigen lassen musste und auflege und 70 Mal zurückgerufen werde. Also du merkst, wie... Ich will nicht das Wort toxisch so inflationär benutzen, aber wie ungesund diese Beziehung dann wird, wenn man sich nur noch ankeift und unerfüllte Erwartungen und Enttäuschungen dazu führen, dass das total aus dem Erwachsenen Fugen gerät.
Müssen natürlich beide an sich arbeiten, ne? Und als ADHSler weißt du ja dann auch, ey, wow, du merkst ja irgendwann, Alter, es kocht jetzt hoch. Du kannst es bremsen, du kannst mal sagen, hey, lass, ich weiß, du willst mir gerade, aber ich brauche kurz ein paar Minuten oder
Je
so.
Je nach Alter kann man das, glaube ich, erst noch nicht wirklich bremsen.
Das kann gut sein, ja. Und weißt du, was das lustig ist? Genau an dieser Stelle, wo ich über diese Entscheidungsfähigkeit und so und alles mir aufgeschrieben habe, Alter, da war ich so erschöpft, weil ich habe stundenlang alles gelesen, habe nur die paar Zeilen jetzt aufgeschrieben, die wichtigsten. Aber natürlich habe ich mich wieder komplett reingenördet. Ja. Ich habe hier wieder aufgehört zu schreiben. Schon das zweite Mal. Deswegen haben wir nämlich gestern, ich bin total fertig.
Ja.
Und schon wieder ein kleiner Neuanfang. Alleine in dieser einen Episode so. Und jetzt lasst uns mal drauf schauen. Mhm. Ich habe ja in den vergangenen Staffeln schon viel erzählt, was ich so gemacht habe, wofür ich mich interessiert habe. Also in der Jugend, Hip-Hop-Kultur, Graffiti, Ausdauersport, dann irgendwann Bundeswehr. Ich habe mich natürlich auch irgendwann angefangen dafür zu interessieren. Und Kraftsport, Vogelspinnenzüchter, Poker, Kraftsport, Grafikdesign, Fotograf, Blackjack,
Kraftsport.
Promotion, Vertrieb, Unternehmertum, Kraftsport.
Jawohl.
Ey, und dann die 3 Jahre Therapie, wo ich natürlich auch gemerkt habe, oh krass, hier lerne ich ja was Neues.
Ja, überhaupt Drogen davor schon hast du vergessen. Drogen und FIFA hast du vergessen, weißt du? Hast du, glaube ich, auch viel damit beschäftigt.
Und da wird ja auch klar, ey krass, deswegen hat er Stimulantien genommen.
Mhm.
Mein Gehirn ist immer auf der Suche nach Stimuli. Mhm. Also, wenn ich jemanden kennenlerne, dann frage ich den alles aus. Ich will alles wissen. Und dann kann es aber genauso, wenn ich alles weiß, ja, sorry, dann bist du langweilig, dann kann ich dich auch von heute auf morgen fallen lassen. So. Mhm. Und das ist total schwierig.
Absolut, auch wieder beiderseits. Das habe ich ja auch im Umgang mit euch öfter, dass wir kurz im Gespräch sind, oh, ein Schmetterling und ihr seid weg und ich stehe da immer noch und mein Satz ist nicht beendet und okay. Gut, das ist nicht persönlich zu nehmen, Nina. Die haben einfach gerade schon wieder den Fokus woanders drauf.
Ey, jetzt stell dir das mal vor, sorry. Stell dir das mal vor, im Bett. Natürlich passiert es auch da.
Beim Sex?
Natürlich, ey, das ist ein Muster an der Tapete. Oh, krass. Das Muster kenne ich gar nicht. Und dann machst du dir darüber Gedanken und auf einmal ist natürlich Lust weg. Und was meinst du, wie
viele anderen vor allem?
Ja, wenn du die Tapete mehr
feierst. Was meinst du, wie viele ADHSler mit erektiler Dysfunktion kämpfen?
Du brauchst es mir gar nicht schauen, wie er zu mir rüber guckt. Dann kannst du mal schön weiter woanders hingucken. Zwei, stimmt, Pollux, stimmt. Hey, habe ich erzählt, Sexymilian Polsex.
Pollux.
Kannst du Posex, Sexymilian Posex, da kannst du Ding. Ich wollte erst komplett dementieren, dass das bei mir gar nicht ist. Dann ist mir eingefallen, dass ich Lattenrost und quietschende Betten, es geht für mich es geht nicht. Es geht nicht. Ich muss, es lenkt mich ab. Ich kann versuchen, 30, es geht. Dann denke ich mir, ah, jetzt knallt es bestimmt gleich durch. Oh, jetzt möchte ich sehen. Bestimmt fehlen da schon welche. Ach, das sind doch nur noch zwei.
Wie viele Leute haben wohl vorher schon dieses Problem?
Wer hatte denn überhaupt noch einen Lattenrost? Jetzt wackelt bestimmt gleich das Bett. Oh, und das Kopfende wird jetzt gleich gegen die Wand wackeln. Ey, komm runter von dem Bett. Also, das ist wirklich.
Ist auch spannend, dass das Lattenrost heißt in dem Kontext.
Deswegen Lattenrost weg. Lattenrost, jetzt check ich's erst. Er hat Latte gesagt. Weg. Lattenrost weg. Boxspringbett, ja. Ich vögel dich auf der Couch, aber nicht in dem Bett mit Lattenrost.
Also.
Nein.
Ja, dich, Roman.
Also, du hast recht. Wenn du hast genau recht. Tatsächlich, und ich wollte eigentlich nein sagen. Aber zu dem, was die Nina gerade gesagt hat, mit Schmetterling. Bei sowas kann natürlich Diagnostik und auch der Umgang gerade von den nicht betroffenen Partner oder Partnerin ist dann wichtig. Okay, du hast die Diagnose. Was heißt es? Für uns als Betroffene, ja, und das heißt, so viele sagen, oh, ich habe ADHS, ich nehme mein Ritalin und mache sonst nichts. Okay, gut, dann seid ihr höchstwahrscheinlich halt auch, bleibt ihr hinter euren Mitteln zurück.
Voll.
Es heißt, euch kennenlernen. In meiner Beziehung hat es aber tatsächlich sehr, sehr viel gebracht, weil wir hatten so eine Situation, erst wie wir jetzt in Polen waren, sind wir zurückgefahren und haben uns unterhalten und sie hat wie immer genervt von dem, wie ich mich halt unterhalte und so. Und dann hat sie einfach so gesagt, so, okay, an was denkst du gerade? Was ist in und nicht in, im Sinne, ich weiß, wir haben uns unterhalten, sondern ADHS, Pollux, was denkst du gerade?
Womit beschäftigst du
und
dich
so,
wirklich?
Ich frage mich, warum so viele von dem Kennzeichen hier auf der Autobahn sind. Ich habe die Werbung gesehen. Ich warte jedes Mal, ob du ein bisschen zu weit rausfährst und warte dann, ob das Piepen auch rechtzeitig kommt oder verzögert. Ich höre das Auto. Ey, es waren so mindestens 8 Dinge gleichzeitig. 8 Dinge, Mann, über die ich gerade nachgedacht habe. Und eine davon war, was du mir gerade erzählst. Und in der Kommunikation, und da hat die Cat ganz, ganz, ganz viel gelernt, dafür bin ich ihr so dankbar, dass sie diese Mühe unternommen hat, weil sie eigentlich lange schachtelnde Sätze macht, voll erklärt, warum was so ist, und ich höre dann schon lange nicht mehr zu, bis kommt, ja, bring Kartoffeln mit. Das ist mir dann schon so wirklich, ne, weil sie sagt zum Beispiel, ja, heute Abend kochen wir das und das und das. Und nicht bring mir das und das. Weißt du, dann kommt, heute Abend kochen wir das, ich habe das zu Hause, ich habe das zu Hause, es fehlt noch das und das. Bin schon lange raus.
Mhm. Also, es gibt Leute, die schicken mir Voicemails, 9 Minuten. Die wissen, wer ich bin. Ich habe keine Ahnung, was sie mir erzählen.
7 Wörter. 7 Wörter, so 7 bis 15 Wörter. Dann habt ihr den größten Effekt. Wie gesagt, wenn ihr es wirklich reinhämmern wollt, ins Gesicht noch gucken, kurz anfassen, 15 Wörter und dann kommt es auch an.
Ja, und das ist genau, das ist krass, weil ich weiß, ich habe keine wirklich Ahnung mehr, was du erzählt hast. Ich sehe, du redest mit mir, mein Kopf ist aber, das habe ich ganz oft, wenn wir Geschäftsessen oder sowas haben, gerade am 12 Leute sitzen an einem Tisch. Ich unterhalte mich mit dir. Ich höre jedes Gespräch, aber nicht unseres. Mhm. Ich sehe nur,
das merkt man.
Okay, alles klar.
Das ist der Ton, den du der Nina gibst, wenn sie redet?
Nee,
das habe ich,
hab ich
bei Jenny auch, das habe ich bei Max auch.
Ach so, bei mir auch.
Bei Max auch,
bei Max auch. Bei mir ist immer so.
Genau. Ey, und das ist ja alles ganz lustig. Und man könnte jetzt auch sagen, Alter, wie viel du in deinem Leben schon gemacht hast, du verfolgst das so, woran du Interesse hast. Und das ist auch alles richtig. Das ist ein Riesenprivileg irgendwie. Aber ich habe ja eben schon gesagt, dann kommt so dieser Punkt, an dem verliere ich das Interesse. Und gerade in Bezug auf berufliche Sachen, wo man sich was aufgebaut hat über Jahre, ist es total gefährlich, weil ich habe keinen Stress damit, wenn ich sage, ich habe jetzt alles gelernt, ich kenne mich jetzt mit Substanzen aus, ich kenne mich jetzt mit Substanzgebrauchsstörungen aus. Ja, das ist langweilig. Dann lasse ich das fallen. Dann ist egal, ob ich hier ein Unternehmen aufgebaut habe 5 Jahre lang, dann mache ich was anderes. So, und jetzt gucken wir mal auf die Auswirkungen, die das Leben dann haben kann. Ja, wenn du das nicht rechtzeitig safest, dann fängst du immer wieder von vorne an. Bist pleite, erschaffst irgendwas, lässt es fallen. Und wenn du smart bist, und das wirst du mit der Zeit irgendwann, dann lernst du, okay, bring das ein bisschen zu Ende. Ein bisschen wenigstens, dass es dir noch was bringt.
Ich denke, das, wenn man sich so mit den biochemischen Prozessen, die du jetzt am Anfang gesagt hast, also dieser Suche nach Noradrenalin oder Dopamin, einfach, die ist ja in der Anfangsphase von Dingen besonders hoch. da kriegst du es ja besonders. Und ich wehre mich ja. Ich habe mich lange jetzt gegen die Diagnose gewehrt, obwohl es eigentlich Unsinn war, weil ich immer gesagt habe, sogar als du die Diagnose hattest, habe ich mir noch gedacht, Mensch, ey, was soll ich denn jetzt damit so eigentlich? Ne? Weil erstens wissen wir es, zweitens doch scheißegal und was soll so eine Aber es hat wirklich nochmal was verändert. Und ich musste dann auch echt nochmal auf meine Promiskuität gucken, beziehungsweise meine Art, wie ich Beziehungen führe und dieses, dass ich ja dann doch immer wieder von vorne Beziehungen beginne und dann, die auch immer wieder, vor allem bei mir in den letzten 2,5 ist ein paar Mal passiert ist, dass ich Leute näher gezogen habe, als ich halten konnte. Mhm. Und ich war immer jemand, der gesagt hat, ey, es ist total schändlich von euch Männern oder Frauen, wie auch immer, wenn ihr andere verliebt macht, ohne das zurückzugeben und so, warum macht ihr das dann? Und dann habe ich gemerkt, dass ich das mache. Mhm. Und also ich mache das auf meine Art, weil ich halt das Kennenlernen so intensiv gestalte und so nah komme und so da bin und so da bin. Aber dann ist genau wie das, was du sagst, nur ich finde, es klingt so schlimm, wenn du sagst, fallen lassen, weil ich mir nie gedacht habe, und dann lasse ich die Leute fallen, sondern
ich kann es dir anders sagen. Es verliert im wahrsten Sinne des Wortes seinen Reiz. Mhm.
Und ich würde aber, das bei Menschen finde ich das ganz schlimm, so was zu denken. Es ist schrecklich, aber es passiert mir.
Das war eben auch mein erster Gedanke. Schön, dass du es selber ansprichst, weil ich habe mich das auch gefragt, was das für das Beziehungsleben bedeuten kann, wenn man, und gerade wenn man zum Beispiel poly oder offen lebt und nicht monogam. Aber vielleicht auch mal an Roman, wie geht es denn dir in Bezug auf Frauen mit dem Thema, weil du bist jetzt schon lange mit deiner Frau zusammen und ihr seid verheiratet, aber fällt dir das schwer oder ist es für dich keine Hürde, da am Ball zu bleiben, in Anführungszeichen?
Ich würde anders anfangen. Ich würde mit Freundschaften anfangen an der Stelle. Mhm. Ich kenne super viele Leute.
Echt?
Ich habe super viele Kumpels. Aber Freunde sind vielleicht, also kannst du an einer Hand abzählen, das kann jeder Mensch, aber das sind echt wenige so. Und dann frag die mal, wie oft ich mit denen interagiere. So, klar, wir sind Freunde. Wenn wir uns sehen, dann ist es, als hätten wir uns nie nicht gesehen. So. Aber von mir kommt voll oft gar kein Lebenszeichen, so überhaupt nicht. Und erst wenn ich durch irgend so eine Gedankenschleife denke, ah, Pascal, den rufe ich jetzt mal an. So, während ich eigentlich eine Episode plane oder während ich gerade meine Buchhaltung machen muss, oder so, dann rufe ich Pascal an.
Oder während du anrufen willst, siehst du dreiköpfige Vogelspinne gesehen, ein Madagaskar. Oh, in Madagaskar? Warte mal, Madagaskar?
Kenne ich doch.
Da ist gibt's das Afrika? Warte mal. Krass, das ist dieser eine König von, genau.
Dann guckst du eine Doku und so weiter und so fort.
Und auf einmal ist dein Schlüssel im Tiefkühlfach. So weit geht das. Und du denkst, was ist denn jetzt passiert?
Mit dem nicht melden, das kann ich auch schon wieder aus der anderen Perspektive rückmelden, wie schrecklich sich das anfühlt. Fühlt als Partnerin zum Beispiel auch, wenn sich dein Freund dann 4-5 Tage nicht meldet und du den nicht erreicht bekommst, möglicherweise kommen auch noch Substanzen hinzu. Das ist ja auch ein häufiges Phänomen, dass, wie du eben gesagt hast, dein Gehirn ist permanent auf der Suche nach Stimulantien und du bist nicht alleine mit diesen schädlichen Substanzmustern gewesen, Konsummustern gewesen. Und als Partnerin ist es dann sehr, sehr schwierig, wenn du 4-5 Tage lang nichts hörst, die Person dir aber versichert dann am 5. Tag, hey, ist doch alles cool, so, hey, ich hatte noch voll viel zu tun. Nein, ich war 5 Tage in Sorge, ich hatte Schiss, dass irgendwas bei uns nicht klar läuft und konnte dich nicht erreichen oder nur ein Haken, Handy aus, solche Dinge.
AirTag.
Reinmachen.
Du musst direkt einen AirTag dranhängen. Ein AirTag ist ein
GPS. Ja,
du musst direkt, wenn du ein ADSler datest, musst direkt, hier ist dein AirTag. Wo ist? Bitte anschalten. Ja. Und dann kannst du sehen, dass der eigentlich nur im Kreis läuft.
aber um auf diese Beziehungsgeschichte zurückzukommen, ganz ehrlich, es gibt ja auch Dinge, die tun gut. Da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Was ADHSler brauchen auch. Mhm. Und meine Frau ist eine Konstante. Die ist quasi meine Struktur, so, ne? Und tut mir auch gut. Also ich bin unendlich dankbar, mit Jenny jemanden zu haben, die auch bereitwillig merkt, okay, das ist sich hier Krankheit. Ich muss halt einfach ein bisschen anders mit dem reden, weil der ist halt im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen behindert im Kopf, so. Ich muss mit dem anders reden, so. Und wenn wir streiten, oder wir streiten ja super selten, aber wenn es irgendwas gibt, irgendeine Meinungsverschiedenheit und sie halt ein Wort nicht richtig trifft und ich dann geht es kurz auseinander und dann gehe ich halt ein paar Minuten später hin und sage, hey, es tut mir total leid, ich wollte gar nicht so hochfahren. Ich bin ja auch kein Arschloch, so, weißt du? Natürlich kriege ich mit, dass ich gerade überreagiert habe. Das liegt an der verminderten Impulskontrolle. Und dann gehe ich natürlich ein paar Minuten später hin und entschuldige mich. Und sie sagt dann mittlerweile, da bin ich sehr dankbar für, ja, ich weiß.
Wie ist denn das Gefühl in so einem Moment, wenn du deine Impulse nicht kontrollieren kannst? Und wie ist das Gefühl danach? Also deshalb frage ich mich ernsthaft jedes Mal, wenn mir sowas passiert, ob das ehrliche Reue ist oder ob du einfach nur weißt, dass das dein Gegenüber jetzt hören möchte, dass du dich gerade nicht im Griff hattest und deswegen Entschuldigung.
Nee, das ist schon so komplett ehrliche Reue. Also ich habe euch letztens von einer Situation mit so einem Obdachlosen oder mit einem Alkoholiker an der Bushaltestelle erzählt. So, es hat geregnet, Jenny und ich waren von irgendwo einkaufen und einer steigt aus dem Bus raus und rempelt mich an. Und normalerweise bin ich derjenige, der einfach irgendwo durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich sag so, ey.
Hervorragend. Hör mal auf damit. Das war die Quittung jetzt vielleicht dafür.
Ich sag so, ey, was ist mit dir los? Und dann dreht er sich um, total besoffen. Und in dem Moment war mir schon klar, okay, scheiße, das ist dumm. Und dann brüllt er mich aber an. Und in dem Moment ich kann es nicht kontrollieren. Dann kommt von ganz weit unten eine Wut hoch, dass ich den anbrüllen muss. Ich muss den anbrüllen. Und wenn es denn nicht irgendwas gibt, was es schlichtet, ich weiß gar nicht, wie weit das geht. Und dann sitze ich dann in diesem Bus und denke mir, Alter, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Wie konnte das, warum ist das so schnell eskaliert? So? Mhm. Und das tut mir dann natürlich total leid, weil im Bus sitzen Leute, die gucken mich an. Meine Frau sitzt natürlich neben mir. Ich bin super peinlich, Alter. Und ich denke mir so, ja, es tut mir leid, dass du sowas immer wieder mit mir erleben musst. So.
Nee, nein, dadurch, dass du nicht wirklich ein Straftäter geworden bist im Gewaltbereich, wurdest du noch nie so durch Antigewalttrainings gepeitscht und soziale Kompetenztrainings in dem. Und da gibt's tatsächlich Methoden, das zu besiegen, weil, also, ich garantiere dir, ich war mindestens genauso impulsiv plus saugewalttätig.
Gib uns doch mal ein Beispiel für eine Methode.
Eine der Methoden, die mir wirklich massiv geholfen hat und die ich glaube, beim Roman auch funktionieren kann, weil die was ist für Leute, die sich interessieren. Und das nächste Mal, oder wenn das Gefühl kommt, oder man kann es auch auf die Situation beziehen, weil du hast gesagt, dann muss ich den anschreien. Es gibt aber, sie kommt im Nachhinein verschwindend gering vor, aber es war eine Zeitspanne zwischen da musste ich den noch nicht anschreien und da muss ich ihn anschreien.
Der Impuls.
Und jetzt ist, was passiert in dieser Zeit? Und was wir nicht können, was wir lernen müssen, ist zu sagen, wo beginnt denn dieses Gefühl? Wo beginnt dieser Zorn? Weil normal ist es, ich muss den anschreien, aber wo beginnt der? Und da jetzt geht's, machst du einfach mit die Reise, wenn du dir für dich fragst, also du musst jetzt nicht beantworten, aber ich gebe dir die Fragen. Wo beginnt das erste, irgendeine Empfindung? Ist es der Bauch? Ist es die Brust? Sind es die Knie? Ist es im Kopf? Ist es in den Händen? Wo würdest du dieses erste Empfindung festnageln? Und dann, ist es ein Wummern? Bumm, bumm. Ist es ein Pochen? Puff, puff. Ist es ein konstant anhaltendes Gefühl? Ist es ein Stechen? Ist es ein Ziehen?
Ich verstehe.
Ist es ein Drücken? Ist es ein Reißen? Über das alles gehst du. Und dann gehst du weiter. Weil dann merkst du plötzlich, ah, warte mal, es beginnt, sagen wir im Bauch, geht kurz in die Brust. Und wenn ich aber in den Händen dieses komische Gefühl habe, dass die taub sind, dann muss ich schlagen. Oder wenn ich im Rachen dieses Gefühl habe, drückend in den Schläfen, dann muss ich schreien. Und zwischen diesen Dingern passiert was. Es gibt immer, es beginnt nie dort, wo es endet. Mhm. Und warum man das macht, ist, in der Zeit, wo man sich darauf fokussiert, wo ist es denn gerade, vergeht diese Sekunde. Und dadurch kannst du diese Impulskontrolle sozusagen, du trickst dich.
Genau, man trickst sich quasi aus. Ja. Man triggert den eigenen ADHSler, indem man so, was passiert denn eigentlich?
Was passiert? Guck doch mal hin. Und dann, und das Ding ist ja, dann ist die Bustür zu.
Ja.
Und du warst wie ein Idiot für einen Moment noch so, warte. Okay.
Man muss sich nur in diesem Moment daran erinnern.
Aber ja, es geht jedes Mal besser. Mhm. Es geht beim 20. Mal ist es Training.
Das stimmt. Es gibt noch eine andere Methode, die hat mir mein Therapeut dann, es gibt so eine Geschichte von einer Salami, die ich durch den Supermarkt geschmissen habe, weil.
Hey, ich auch.
Weil ich noch nicht fertig war.
Fühle ich.
Ich habe das gerade dabei, mein Band darauf zu packen und dann packt irgend so ein Eierkopf seinen Einkauf aufs Band, während ich meinen. Also das geht
also
ja nicht.
Das ja gar
hat er seine
nicht.
Eigene
im Supermarkt.
Nein, ich hab seinen Einkauf genommen und hab den weggeschmissen und gesagt, hol das, bis ich fertig bin, verpiss dich.
Mord und Totschlag.
Da hattest du einen guten Tag. Hm?
Da hatte ich einen richtig guten Tag. Aber weißt du, wo es beginnt?
Mhm.
Tagsüber in den Supermarkt gehen. Da das beginnt es bei
die
mir.
Hölle
ist Stress,
die Hölle.
Wenn das Stresslevel hoch ist, dann ist jeder Mensch ist dann gereizter. Aber als ADHSler bist du dann
Im Ausnahmemodus.
Warte mal kurz, habe ich die Methode jetzt erzählt?
Ah nee, stimmt, du hast die Methode gar nicht erzählt.
Hallo ADHS.
Sag mal die Methode.
Also er hat gesagt, hey, versuch dich in dem Moment mal ganz kurz in den Menschen reinzuversetzen und frag einfach warum. Frag dich selber, warum macht er das? So, und dann bist du auch ähnlich wie bei dem anderen Ding, in diesem Gedankending drin. Ah ja, okay, gut, vielleicht hat er einfach nicht hingeguckt, vielleicht hat er aufs Handy geguckt, vielleicht hat er Musik auf den Ohren, vielleicht hat er selber einen schlechten Tag. Und dann denkst du.
Vielleicht will er sich prügeln.
Der Wichser will sich prügeln. Halt.
Das war doch ein Angebot quasi.
Das ist ein Angebot, ja. Das kann natürlich
passieren. Dann kannst du ja fragen, dann hast du die Gelegenheit. Er ist sorry, will sich prügeln?
Da gibt es so ein geiles Meme, wo sie so einen Typen irgendwie fragen und die wollen ein Interview führen, dann geht jemand zwischen der Kamera und dem Interviewten durch. Und er so, ey, der Typ hat nicht mal gesehen, dass er uns dass wir hier filmen und so. Und er so, ach, das macht nichts und so. Verwechsel nie die Ignoranz anderer Menschen für deine eigenen Probleme mit Aggression gegen dich. Und irgendwie so geht dieses Interview los. Und er hat so recht. Also die meisten Menschen kümmern sich nicht um dich. Und für dich selber ist es aber ein persönlicher Angriff. Du beziehst es auf dich. Die anderen ignorieren dich nur einfach.
Sind in ihrer Bubble. Die das haben dich vielleicht leichter. Nicht mal wahrgenommen.
Das macht es viel leichter. Also der hat nicht seine Salami vor dir auf den Tisch gepackt, sondern er hat halt seine Salami auf den Tisch gepackt. So das.
Und da hatten wir doch letztens in einer anderen Folge auch noch einen ergänzenden Satz zu, dass im echten Leben meistens Dinge versehentlich passieren und nur im Knast kannst du dir sicher sein, dass der seine Salami da extra
da
hingelegt
hat. Da warst du auf jeden Fall.
Das war ein Sitzplatz.
Aber Salami wäre genau dasselbe. Also ja. Der dir die Salami vor mir hinlegt, das nehme ich sogar noch. Wir haben ja so ein paar, Nina hat auch schon was gesagt, da ist ja eigentlich, das ist ja dein Steckenpferd. Vielleicht hast du sogar Zahlen, wenn es welche gibt. Meiner Vermutung nach war Cannabis tatsächlich der erste Versuch der Selbstmedikation, um mit dem ADHS tatsächlich umzugehen. Denn für die PTBS, das wissen wir heute, ja, funktioniert zum Schlafen. Aber tagsüber war es tatsächlich, ich werde es nie vergessen, das erste Mal gekifft in der Schule und ich so, das mache ich aber jetzt jeden Tag. Ich bin rein in diese Aula, die ja früher so, eine Aula, das ist so krass, du läufst hier rein in die Ding, einer hat ein Leberkäsebrötchen, schmeißt es auf den anderen, du so, hier kannst jemanden das Bein stellen, wo ist meine Schultasche? So, ich habe keine Ahnung, Mann, ich habe die irgendwo hingestellt.
Wo?
Die könnte überall sein, so, weißt du, wie oft ich ganze Rucksäcke verloren habe. Ich habe meine eigene Brille verloren am Anfang, als ich eine neue Brille hatte. Und dann kommst du heim und musst deiner Mutter sagen, ja,
natürlich.
Schon
und
wieder
so, wie kann man seine Brille verlieren? Ich so, oh.
Auch Turnbeutel und so, wenn du mehr als zwei Teile mit dir schleppen musst.
Immer weg.
Schlüssel.
Wie oft, das ist so schrecklich. Und dann habe ich gekifft und ich laufe durch diese Aula und es ist fast so, als würden alle so in Zeitlupe laufen und ich könnte so einfach das Leberkäsebrötchen so in der Luft fangen. Zack. Dem anderen stelle ich das Bein lässig, während ich hier so meine Hausaufgaben abschreibe. So, also irgendwie war Kiffen für mich so, es hat alles leiser gedreht.
Ja.
Und es war halt das, was ich eigentlich gebraucht hätte. Und hab's dann natürlich falsch benutzt, überdosiert. Das sollten Jugendliche nicht machen. Sollten aber auch nicht allein damit sein. Und so
auch
weiter.
Erwachsene sollten das nicht machen. Also sollte schon immer wissen, was du tust.
Ja, aber ich hatte gar keine Ahnung. Das war ein Zufallstreffer. Und das zur Frage. Gibt es Zahlen oder wie viel häufiger ist der Konsum ist er häufiger unter von ADHS Betroffenen?
Ja, also das kann ich dir safe sagen. Ja, ich habe keine Zahlen, aber fast jeder Mensch mit Substanzgebrauchsstörung, den ich getroffen hatte, der ADHS hatte, hat das gleiche erzählt, was wir erzählen.
Ja, genau.
Also Stimulantien sind ein Riesenthema, weil das Gehirn ist auf der Suche nach Stimuli. Das heißt, Stimulantien wirken ja auf die Dopaminrezeptoren. Und na klar, wir haben einen Dopaminmangel. Da kommt was in das Gehirn rein, was mir Dopamin gibt. Alter, gib alles. Gib her.
Aber führt es dann auch eher zu Präferenzdroge Amphetamin Speed und oder und eher nicht zu Heroin?
Echt, würdest du sagen, ja?
Ja,
safe. Weißt du warum?
Aus meiner Erfahrung ist es genau, wie Max gerade erklärt hat, dass einfach Cannabis so extrem entspannend wirkt und diesen Hyperfokus fehlende Priorisierung wegnimmt und so ein bisschen mehr Fokus aufs echte Leben.
Aber Cannabis nehme ich nicht, das werden Leute mir jetzt, aber Cannabis zähle ich nicht damit rein. Also Cannabis ist für mich nicht eine, ich meinte jetzt Heroin oder Kokain.
Ja genau, für mich ist das auch nicht das Gleiche, deswegen sage ich, das ist genau das Gegenteil quasi.
Also pass auf, Stimulantien, Dopamin schießt hoch und du bist halt, yeah, Gehirn sagt, fasching. Aber deine Gedanken sind immer nur so, du kannst sie nur besser ordnen. Und beim Cannabis, das ist tatsächlich auch eine Substanz, die ADHSler super gerne konsumieren, weil das macht die endlich mal ruhig. Das ist ja auch anstrengend. Weißt du, wie anstrengend das ist, den ganzen Tag mehr zu denken, als man muss?
Ich hatte immer das Gefühl, dass ADHSler, die Cannabis konsumieren, dann endlich, also im Rausch, endlich mal das Gefühl haben, was ich im Normalzustand habe.
Ich würde das auch so sagen. Mhm. Ich würde es auch so sagen, also zumindest mit der Fülle an Gedanken.
Ja.
So, ne? Das ist, als ich begriffen habe, dass das andere Leute nicht so haben, war ich, also ich, da, ab dem Moment wollte ich, war ich so sauer, dass ich nach denselben Maßstäben bemessen werde. Ja, ich so, Alter, kein Wunder, Mann. So wenn, wie in der Schule, wenn ihr einfach daran nur denkt und das machen könnt und dann hier reinschreiben könnt, ist natürlich
viel einfacher,
als wenn ihr unbedingt dem Hund zuschaut, der da draußen irgendwo sein könnte.
Oder dem Hausmeister oder die Lehrerin, was sie heute
alles, ich weiß alles, ich muss. Und du lässt dich auch so leicht ablenken. Stell dir mal vor, du könntest es ignorieren. Weißt du, in dem Klassenzimmer. Dass die da drascheln oder dass die da reden oder das. Ey, das ist so.
Aber nochmal, dass das auf der einen Seite irgendwie scheiße ist, ist auf der anderen Seite natürlich auch ein riesen Vorteil. Also dadurch, dass ADHSler ja ihr ganzes Leben lang mit diesen Dingern kämpfen, haben die oft eine viel, viel höhere Resilienz als in Anführungsstrichen normale Leute.
Neurodivers sind wir?
Neurodiversität.
Neurotypisch.
Neurotypisch.
Neurotypisch. Das ist das Wort für normal, was in dem.
Okay, darf ich normal sagen?
Sehr gerne.
Okay. Also was sind normale Leute? Dadurch, dass wir unser ganzes Leben lang schon damit kämpfen, so, dann haben wir auch eine höhere Belastungsgrenze einfach. Wir denken natürlich anders, deswegen haben wir andere Lösungsansätze als neurotypische Menschen und finden auch kreativere Wege so. Und gerade in Phasen, wo ich komplett enthusiastisch und besonders in den Phasen, wo ich hyperfokussiert bin und mich total für was begeistere, da kann ich natürlich auch jeden anderen anstecken, weil ich feiere das, ich fühle das. Und die Energie übertrage ich dann an zum Beispiel ein Team als Vorgesetzter, dass man seine Ziele gemeinsam erreicht. Und das sind ja mega, mega, mega geile Attribute. Genauso, dass ADHSler ganz oft viel mehr auf Fairness gepolt sind. Also die fühlen Unfairness extrem.
Ja, weil es auch so früh schon Feedback dazu in der Schule gab, weil die Bewertung so... Ja, unfair ist einfach. Die Bewertung ist unfair und deswegen haben auch aus meiner Sicht ADHSler oft ein extrem ausgeprägtes Fairness-Gespür, weil ja, das oft schon in der Vergangenheit am eigenen Leib sehr schmerzhaft war, unfair behandelt zu werden, weil keiner hingucken konnte. Lehrer haben auch keine Zeit oder vielleicht Lust, was auch immer, sich mehr mit dem Schüler auseinanderzusetzen, der da so viel Zeit kostet, weil die ganze Masse muss ja durchgeschleust werden.
Jetzt stell dir mich im Kundenservice beim Telefonanbieter vor. Ich find's geil, Probleme zu lösen, weil ich will mich irgendwo reindenken. Ich löse ein Problem für jemanden, krieg dafür Anerkennung und jetzt verkaufe ich ihm auch noch was und krieg Belohnung, Belohnung, Belohnung. Diese 2 Jahre Callcenter, das war eine geile Zeit für mich als ADHSler. Irgendwann war ich natürlich komplettes Wrack, weil ich...
Ausgebrannt.
Ja, komplett über... Also ich weiß ja auch nicht, wo die Grenze ist. So, ich check gar nicht, wann muss ich jetzt irgendwie mal aufhören und... Und das ist auch keine Seltenheit, dass ADHSler dann irgendwie Burnout bekommen, weil die schießen Vollgas, dann brechen sie zusammen. Dann wieder Vollgas, dann brechen sie zusammen. Dann wieder Vollgas. Mhm. Und immer so weiter. Und das ist so anstrengend.
Und das ist ja der Punkt, wo die meisten aussteigen, wo die meisten sagen, boah, das ist mir zu stressig. Also Callcenter-Arbeit oder eine Messe. Das sind ja Extremsituationen.
Lieben wir.
Ja, lieben die ADHSler hier.
Aber ich muss sagen... Mit dem Alter
wird es schwerer, Junge.
Ja, aber es ist schon immer noch. Komm schon.
Nee, ja, ich, oh, ey, auf einer Messe finde ich geil. Also ich performe da, wenn wir einen eigenen Stand haben. Du kannst mich von 3 Seiten voll quatschen. Ich führe 3 Gespräche gleichzeitig, funktioniert.
Mhm. Was würdest du machen, angenommen, wir sind ja alle keine Eltern, aber angenommen, du hättest jetzt ein Kind und es kommt in die Schule und die Symptome sind relativ eindeutig. Ich sag mal, du bist dir sicher oder vielleicht lass dir es diagnostizieren. Dein Kind hat auch ADHS. Wie würdest du damit umgehen?
So als verständnisvoll, ja, als so verständnisvoll wie möglich. Ganz oft, gerade wenn es um Emotionen geht, wenn ADHS-Kinder eskalieren, dann machen die das oft, weil sie gerade selber nicht verstehen, was mit ihnen los ist. Dann schreien die, dann bocken die und so, und dann einfach in den Arm zu nehmen und beruhigend auf das Kind einzuwirken, das kann schon Wunder bewirken. Und so. Einfach, dass das Kind in dem Moment fühlt, ich bin hier nicht allein und ich werde gerade verstanden.
Und bezüglich Medikation? Ich will so ein bisschen versuchen, den Eltern draußen, die vielleicht betroffen sind, auch was mit an die Hand zu geben.
Ja, also das ist eine super gute Frage. Es kommt natürlich drauf an, wie alt ist das Kind. Ne?
Ich sag mal 7 oder 6 Schulanfang so.
Da würde ich ehrlich gesagt noch komplett auf Ritalin verzichten. Da würde ich es versuchen, mit Verhaltenstherapie hinzubekommen. Weil da hat das Kind ja noch gar keine Werkzeuge. Das weiß nicht, dass man alles schön nach Farben ordnen kann, um Strukturen zu schaffen, damit es leichter für einen wird. Ritalin ist eine amphetaminähnliche Substanz. Also wir reden, wenn wir jetzt das Äquivalent vom illegalen Drogenmarkt nehmen, dann sprechen wir hier über Speed, PEP, so Methamphetamin, so die Richtungen, ja. Und das auch bei ADHS hat das meiner Meinung nach nichts in einem 7-Jährigen verloren. Da muss es andere Wege geben. Da muss es am Anfang andere Wege geben. Und was man aber auch wissen muss und was man auch dazu sagen muss, ist, dass diese Stimulanzien bei ADHSlern ja nicht so typisch wirken wie bei neurotypischen Menschen, sondern dass es ja Fokus gibt, dass es einen so ein bisschen konzentrierter werden lässt und so.
Schwieriges Thema.
Du brauchst einen guten Arzt.
Genau, die Mütter, mit denen ich bisher so gesprochen habe, die betroffen sind mit Kindern, die ADHS diagnostiziert bekommen haben und dann auch mit Ritalin versucht haben, klarzukommen, haben in meiner Erfahrung durch die Bank weg ein sehr schlechtes Feedback gegeben, einfach weil die Kinder nicht mehr dieselben waren. Oft so weit runtergefahren dadurch, dass sie fast schon lethargisch geworden sind, beziehungsweise die gesamte Lebenslust war einfach weg.
Da muss man aber... Also ich kann ein Gegenbeispiel bringen, dann war einfach der Leidensdruck noch nicht hoch genug. Mhm. Weil wenn du sagst, ja, der war nicht mehr wie vorher, das ist scheiße, warum bist du dann zum Arzt, um Ritalin zu verschreiben? Das Ding ist, bei meinem Bruder, der ist nicht mehr so wie vorher. Gott sei Dank, es funktioniert.
Okay.
Weißt du, weil der greift dir ins Lenkrad beim Autofahren. Wenn du ihm nicht zuhörst.
Okay.
So mit 7. Weißt du, ich meine? Der hat keinen einzigen Freund, weil er unerträglich ist. Mhm. Und da ist, das Kind ist nicht mehr wie vorher. Gut, es funktioniert.
Das ist der Effekt, der eigentlich
so, gut,
soll.
Er ist im Gegenteil, er wirkt lethargisch im Vergleich zu vorher. Das heißt, es funktioniert. Also, ne, das ist so ein bisschen die Frage des Leidensdrucks. Wenn du es irgendwie hinkriegst ohne, nicht machen. Aber dieses, dann mehr Bewegung, das wird nicht reichen. Es wird, was ich zum Beispiel raten würde, wenn ihr könnt, überprüft die Schulform, in der ihr seid. Sind es zu große Klassen? Gibt es die Möglichkeit, eine kleinere Klasse zu kriegen? Gibt es eine Möglichkeit, eine Maßnahme wie eine Waldorfschule zu machen, wo mehr gespielt wird, mehr gerannt wird,
Wird auf neurodiverse Kinder eingegangen?
Genau. Ist es ein Begriff dort, was es ist? Oder ist es nur, ja, der ist hyperaktiv, der braucht Ritalin? Im Umgang zu Hause ist es ähnlich wie als Partner. Lerne, was du erwarten kannst und was nicht. So, ne? Du kannst nicht erwarten, dass der jetzt mit dir 20 Minuten darüber redet. Du hast 3 Minuten.
Max.
So, in den 3 Minuten muss es sitzen. Und lerne solche kleinen Tricks, wie zum Beispiel, fass dein Kind an, wenn du willst, dass es dir kurz zuhört. Weißt du, und so wirklich, hallo, stell kurz Augenkontakt her. Dann hast du 30 Sekunden, mehr nicht. Diese Dinge zu lernen und nicht zu erwarten, dass es was kann, was es nicht kann, da hast du, glaube ich, als Eltern genug zu tun.
Ja.
Und dann hast du viel zu tun. Und dann kannst du vielleicht auch, was du bei dem Partner jetzt nicht unbedingt vielleicht so weit gehen musst, aber geh auch mal auf sein Level. Weißt du, lass dich selber mal ablenken. Versuch zu sehen, wie dein Kind die Welt sieht.
Ja.
Und dann weißt du, du brauchst jetzt vielleicht nicht, du musst einfach lernen, anders zu kommunizieren.
Deswegen habe ich gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, wie intensiv das ADHS ist. Also in dem Fall von Max Bruder, ja klar, safe. Und trotzdem sollte man auch hier langsam hoch eskalieren, wie bei allem, oder hochdosieren. Ich bin kein Elternteil, ich will auch nicht Elternteil werden, so, weil man geht natürlich auch davon aus, und das ist wissenschaftlicher Konsens, dass ADHS vererbbar ist.
Das ist so.
Rauchen spielt eine Rolle. Also es wird in jedem Diagnosebogen gefragt, ob deine Eltern, deine Großeltern geraucht haben, ob du unter Rauchern aufgewachsen bist. Das scheint eine große Rolle zu spielen.
Da könnte es schon wieder sein, da müssen wir wieder gucken, das werden wir alles erst mit den nächsten Jahren irgendwann erfahren. Was war zuerst? Weil es ist wieder so eine Henne-Ei-Szenario, weil wenn die Eltern schon ADHS hatten, ohne diagnostiziert zu werden, und dann steigt natürlich die Chance, dass sie nach irgendwas gesucht haben, was ihnen Dopamin gibt.
Und damals haben alle geraucht.
Heißt, sie rauchen noch stärker, haben noch mehr geraucht als alle anderen, weil es war ja auch nicht gefährlich.
Genau.
Und dadurch hast du dann später wieder...
Ich sag nicht, dass das Rauchen schuld ist, aber Rauchen ist eine Stimulanz.
Und die Studien stammen aber auch, also die aktuellen Studien zu diesen Eltern stammen ja auch aus einer Zeit, wo wirklich noch überall geraucht werden durfte und jeder rauchen konnte.
Und es ist wirklich, also bei uns zum Beispiel, meine Mom ist es so, ganz klar. Meine Mutter ist es, sie hat 100.000%, es wurde nie diagnostiziert, hat auch geraucht, hat die ganzen Dinge gemacht. Wenn ihr dann guckt, dann findet ihr sie schon in der Familie normalerweise, also das tritt nicht vereinzelt.
Das ist auch ganz einfach. Jeder ADHSler, wenn der in seine Familie guckt, meistens weiß er sofort. Also bei mir, hey, wenn es um verminderte Impulskontrolle geht, dann habe ich das Gefühl, meine Mutter hat das Ding erfunden.
Okay. So,
das ist einfach so.
Ja,
was würdest du sagen, ist der für dich, jetzt haben wir so ein paar Sachen aufgezählt, aber was würdest du jetzt nochmal, wenn du jetzt zurückschaust, okay, hier merkst du es bei dir selber am klarsten?
Das, was man als so nett als Sprunghaftigkeit bezeichnet, da merke ich das am allermeisten. Also ich habe so einen Zyklus von 2 Jahren. Ich interessiere mich für was, nörde mich rein. 2 Jahre ist das mein Lieblingsthema überhaupt. Ich werde Profi-Pokerspieler. Ich werde Profi-Go-Kart-Fahrer. Ich werde Profi-dies, ich werde Profi-das.
Bumerang-Werfer.
Wir brauchen unbedingt einen Bumerang.
Auf jeden Fall.
Und das ist so ein krasser Indikator. Alle 2 Jahre was Neues. Und ey, dann ist es noch wichtiger, dass du einen Lebenspartner hast, der diese Muster sieht, das versteht und dir sagt, yo.
Damit zurechtkommt.
Das ist hier gerade ein Impuls. Du brauchst gerade wieder ein bisschen neues Dopamin, aber schmeiß das mal nicht weg. Das ist was Gutes für dich.
Mhm. Aber dabei habe ich mir meinen Zauberkasten schon bestellt.
Ich hatte den Magier-Umhang schon an. Sieh nur, mein erster Trick.
Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, also man hört ja auch dieses klassische Aufmerksamkeits, also ne, es ist, bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen das. Wenn ich über einen längeren Zeitraum, und da rede ich von Minuten, keine Aufmerksamkeit bekommen habe von außen, wird es sehr schwer, meine Aufmerksamkeit an dem, also im Hier und Jetzt zu behalten.
Weißt du, warum so. Ich deswegen in Gesprächen, genau aus dem Grund gucke ich in Gesprächen Leuten so gerne in die Augen und mach so, damit sie zurücknicken.
Damit du selber am Ball bleibst.
Ja, damit
sie bleiben auch.
Die bleiben ja so.
Ach so, wenn du mich annickst, dann bist du auch trotzdem woanders, aber du willst, dass ich am Ball bleibe. Er nickt.
Nee, also ganz oft jedenfalls. Ja, also jetzt nicht bei dir, aber.
Das ist natürlich eine Sache auch, die ein großer Nachteil ist. Zum Beispiel im System Schule, weil die können nicht 45 Minuten lang sich jede zweite Minute mit Herrn Pollux beschäftigen, was dazu führt, dass ich mache, dass sie sich mit mir beschäftigen müssen. Also es war einfach so, ich habe es früher gar nicht verstanden. Ich verstehe heute nicht mehr, wie Lehrer oder dieses System dir das als böswillig unterstellen können. Es ist so eine, es ist fast schon böse von denen, dir das zu unterstellen.
Du hast ja schon diese Bürde zu tragen und kriegst noch dafür auf den Deckel.
So offensichtlich werde ich für das, was ich tue, bestraft. Also entweder ihr denkt, ich bin der größte Trottel aller Zeiten,
das
oder ich kann nicht anders. So, weißt du, und da ist es ja. Ihr hört mir nicht zu seit 15 Minuten. Ich muss jetzt so laut hier kippeln und riskieren, dass hier irgendwas umfällt, damit ihr halt mich. Und dann müsst ihr
aber das System Schule ist dafür nicht ausgelegt.
Ist es nicht.
Also, sorry, aber wir waren alle in der Schule. Es ist dafür nicht ausgelegt. Es ist und bleibt ein System, was funktionierende Arbeiterbienchen schafft.
Und bevor jetzt die Leute, die jetzt vielleicht denken könnten, ja, aber das ist ja was eine Mode erscheint. Das ist jetzt ein bisschen eine Mode. Es ist immer häufiger. Nein, man hat es nur genau wie Depression früher niedergeknüppelt. Wenn ich nämlich einem ADHS-Kind sage, ey, du kriegst jetzt mal eine mit einem Lineal in die Fresse, wenn du dich, dann wird es lernen, das nicht zu tun.
Ja.
Das heißt, aber das ist nicht gut. So,
das
ihr
ist
könnt,
eine Konditionierung.
Du kannst jeden brechen. Ich kann euch so lange schlagen, dass ihr nicht mehr aufs Klo gehen müsst, bis euch die Blase platzt. Das ist aber nicht gut. Dieser Gedanke, dass diese ganzen psychischen Erkrankungen sind jetzt alle neu, jetzt hat jeder was. Nein, die Leute schauen bloß jetzt hin auf sich selber und wir geben ihnen die Möglichkeit, an sich zu arbeiten.
Und man traut sich jetzt auch eher mal drüber zu sprechen. Ne? Das war ja auch früher ein Tabuthema, egal welche psychische Erkrankungen.
Wir haben Glück, dass unsere Zeit sich jetzt damit beschäftigt und offen ist für solche Themen. Wir haben gerade, muss man ja auch sagen, wir haben den riesen Vorteil, dass es gerade keinen Weltkrieg gibt. Also noch nicht zum Glück. Aber Generationen vor uns hatten nicht die Zeit, um sich um um psychische, also um Neurodiversität Sorgen zu machen. Die hatten andere Probleme. Und das muss man denen leider auch anerkennen. Es war halt so.
Ja. Jetzt haben wir uns ja mit der Interims-Serie hier mit den Neuanfängen beschäftigt. Und du sagtest eingangs, dass du ständig Neuanfänge, jeder Tag ist ein Neuanfang für dich. Mhm. Wie geht das jetzt für dich weiter? Du weißt um deine Neurodiversität. Du weißt auch ein bisschen, wie du damit gut durch den Alltag kommst. Was ist so dein Plan jetzt damit?
Ja, es gibt ja nicht den Neuanfang. Ich habe es ja gerade schon erzählt. Ich habe alle 2 Jahre Neuanfänge. Ich habe jede Minute Neuanfänge. Und ich dachte, das ist das Allerbeste. Also hier passt es am besten rein, endlich mal über das ADHS-Thema ausführlich zu sprechen, weil wir haben die 3. Staffel Neuanfänge. Und yo, ich habe bei jeder Aufnahme mit euch nicht nur die 9 oder wie viel Episoden wir aufnehmen, Neuanfänge, weil eine neue Situation entsteht, sondern selbst während der Aufnahme, selbst in der eigenen Episode über das Thema Neuanfänge. So, und ich dachte, hier passt es halt einfach am besten.
Mhm. Hast du richtig gedacht?
Ja.
Es wird so, so, so viele Menschen geben, die damit relaten können. Es ist ein Thema, das jetzt einfach auch gerade wichtig ist. Finde ich gut, dass du darüber gesprochen hast. Eine Sache, die mich ein bisschen stört in der Diagnostik, weil als es jetzt bei mir darum ging, ob ich die Diagnose mache und so, war, dass wir noch kein, ja, so eine Art bildgebendes Verfahren, sowas wie Röntgen oder MRT oder so, oder auch nur Hormonhaushalt messen, dass wir noch nicht wirklich, das finde ich ist auch, also um jetzt mal die andere Seite, die sagt, ja Mensch, reißt euch doch nur zusammen, mehr Bewegung, mehr Sport, ihr habt doch gar nichts. Mhm. Es ist nach wie vor nicht wirklich möglich, aussagekräftig, objektiv,
ja. Dass man das an einem Score fest,
dass du sagst, hier ist Hormon XY, ja, ist im Verhältnis zu XY, Gehirnstrom XY ist, das fehlt mir. Ja, mir fehlt es sehr.
Es gibt so ganz komplizierte Punktesysteme, auch ganz verschiedene. Manche gehen bis 99 Punkte, manche gehen nur bis 30 Punkte. Und dann werden dir halt so Fragen gestellt, wie deine Vergangenheit war. Existieren deine Zeugnisse überhaupt noch?
Ich habe jetzt einfach irgendeins genommen, das hier ist aus 94. 11 Jahre alt war ich.
94, oh, mein Geburtsjahr.
Cool, dann war ich schon 11 Jahre, hab die Scheiß schon gemacht. Schau, wie ich da schon bewertet wurde, gib's dir. Max konnte seine Leistungen leider wieder nicht verbessern. Oh. Obwohl er das Köpfchen dazu hätte. Geringe Anstrengungsbereitschaft, mangelnde Konzentration, zu schnell erschöpfte Ausdauer und oberflächliches, oft kopfloses Handeln beeinträchtigen beständige gute Leistungen entscheidend. Zu all dem kommt leider immer noch, dass Max unbedingt im Mittelpunkt des Geschehens stehen möchte und durch ungezügeltes, lautes Benehmen und ständiges Schwätzen den Unterricht massiv stört.
Boah.
Das ist das perfekte Zeug, was du, das
gibst Diagnose.
Du, das gibst du, da steht die Diagnose drin.
Da steht
11.
Da steht sie.
Und
11.
Sie war ja nett. Es war eine Lehrerin, die mich mochte. Mhm. Also ich habe die Version Wohlwort auch mit
der Störung
im Negativ so, ne? Aber das ist doch krass, oder? Alles, was wir gerade geredet haben,
stand schon da.
Und wird ja halt aber als negativ ausgegeben. Also
ja, ohne weil Scheiß, es einfach nicht verstehen.
Vor 30 Jahren einfach. Und ich konnte nichts dagegen tun damals. Es war nicht so. Und dann reden alle auf dich ein und man bestraft dich und schimpft dich. Und ich konnte es nicht ändern.
Diese Bitch wird dieses Jahr 30.
Hey, wie kann es 30 Jahre her sein? Ich bin 25, das geht gar nicht. Viele erwachsene ADHSler, inklusive mir, hätte man mir gesagt, du musst die Zeugnisse bringen, dann hätte ich die Diagnose nicht bekommen. Mhm. Weil ich hab die nicht. Ich hab noch nicht mal die, also Arbeitszeugnisse, weil ich hab das alles nicht. Das ist ja nicht wichtig für mich. Das löst ja keinen Reiz aus, das ist ein Stück Papier. Ich kann damit nichts anfangen.
Mir doch egal.
Ja, wirklich. Und dann gibt's halt dieses Punktesystem. Und wenn du über so einen gewissen Score kommst, dann gibt es einen Indikator, dass du ADHS hast. Aber Max hat recht, es gibt keine verlässliche Methode, dass du es auf jeden Fall hast.
Nervt.
Du kannst nicht Blut abnehmen und sagen, ah ja, guck mal hier, ADHS-Gen ist vorhanden. Schade, aber gut, jetzt wissen sie, wo wir dran sind.
Und das Problem damit
ist die Herausforderung mit ganz vielen psychischen Störungen. Es gibt, viele überschneiden sich auch einfach ein bisschen, ne?
Absolut, natürlich, durch ADHS kann ja auch sehr schnell eine Depression entstehen, einfach aufgrund von diesen vielen negativen Momenten, die ja du ertragen musst.
Ja, und
die Ablehnung in der Schule, Partnerschaften, die möglicherweise.
Das Missverhältnis mit dem Dopaminhaushalt.
Genau.
Es stinkt mir einfach, dass wir das nicht haben. Weil ich weiß gar nicht, warum ich so gerne, ich würde es so gerne, weißt du?
Ich kann es dir sagen.
Sag's mir.
Also, Ich habe mir aufgeschrieben, wie man besser mit ADHSlern umgeht.
Okay.
Und ADHSler brauchen eine Struktur, weil sie selber nicht in der Lage sind, die zu schaffen. Die brauchen die gegeben. Deswegen, ich habe mich bei der Bundeswehr total wohlgefühlt. Ich wusste, dann ist Aufstehen. Ich wusste, dann ist Morgenrunde. Ich wusste, dann ist Essen. Also von der Struktur her habe ich mich da super wohlgefühlt. Mhm. Das war aber auch irgendwann alles. Und ich glaube, das ist es. Das ist nicht diese logische Regel gibt. Ah, wenn das, dann das. Weil das brauchen wir.
Mhm. Ja, es bleibt chaotisch und das ist sehr unbefriedigend.
Aber wie kann man jetzt mit ADHSlern umgehen? Jetzt habt Verständnis. Habt Geduld. Die meinen es nicht böse und persönlich euch gegenüber. Verbessert eventuell, ich weiß, das ist eine schwierige Sache, aber verbessert eventuell eure Kommunikation. Also ich brauche zum Beispiel ganz, ganz klare Ansagen, ohne aber das Gefühl zu haben, ja, genau. Ja. Weil dann kommt ja wieder die Impulskontrolle hoch. Mhm. So wie, du hast mir gar nichts zu sagen, ich bin autonom. Mhm. So, es ist echt schwierig. Ich sag nicht, dass es leicht ist. Aber helft dann auch gerne irgendwie mehr Struktur zu schaffen. Lob und Anerkennung für Dinge, die gut sind, das ist essentiell, fördert die Stärken von uns. Wir haben nämlich unsere Stärken und sprecht aber auch offen über eure Bedürfnisse, ohne dass es ein Vorwurf ist, aber sprecht auch offen über eure Grenzen, damit wir wissen, dass wir da nicht einfach so rüberrattern können. Und dann haltet das Stresslevel so gering wie möglich. Wenn wir wissen, was wir dürfen, dann bewegen wir uns auch in dem Rahmen so. Und das klingt jetzt nach so einem richtig fetten Batzen an Skills. Aber ich kann abschließend gerne noch eine Sache sagen. Wenn man das hinbekommt, und ich sage nicht, dass es einfach ist, aber wenn man das hinbekommt, und vielen lieben Dank an meine Frau, die scheint das gut zu machen.
Sehr gut.
Dann
beeindruckend.
Dann hast du jemanden an deiner Seite, der alles für dich tut. Das ist der loyalste Mensch der Welt. Und meines Erachtens nach lohnt es sich, solche Leute an seiner Seite zu haben.
Und wenn ihr das jetzt gehört habt und denkt, das könnte irgendjemandem helfen, dann teilt doch bitte die Folge an alle, denen es helfen kann und gebt uns doch auch 5 Sterne, wenn ihr schon dabei seid.
Meine Therapeutin hat mal gesagt, ohne ADHSler wären wir nie aus einer Höhle rausgekommen. So. Mhm. So der erste, der irgendwie weitergelaufen ist, oder der aller, wir hätten das Feuer nicht, hat sie, glaube ich, gesagt. Stimmt, das war's. So der erste, der das Feuer irgendwie an dem Stock mitgenommen hat, war 100% ADHSler.
Das ist so krass, dass du das sagst. Steffi hat mir in der Vorbereitung einen Link geschickt von einer Studie, dass man davon ausgeht, dass ohne ADHSler unsere Nahrungsquellen recht schnell erschöpft worden wären, weil die immer wieder auf der Suche nach neuen Beeren waren und sich halt nicht mit dem einen Strauch zufrieden gegeben haben, sondern noch testen wollten, oh, was kann denn der Strauch? Ach, was kann denn der Strauch?
Das macht doch Sinn mit dem Jagen, ne? Also einfach dieses Unermüdliche und dieser, oh, wir haben jetzt hier schon ein Tier erlegt und dieser diese Ausschüttung, die dann stattfindet, vielleicht doch das nächste und so sicherst du die Ernährung für dein ganzes Volk und so weiter und so fort. Also es macht schon Sinn, dass der erste besondere Neandertaler vielleicht ADHSler war. Jetzt haben wir es hier hergeleitet, fachlich.
Alter, schreibt uns bitte, ob ihr ein bisschen mehr Verständnis gewonnen habt, gewinnen konntet.
Ob die Folge so ADHS-lastig war, wie worum man im Vorfeld befürchtet hat, nachdem er 7-mal gefühlt seine Folge vorbereiten musste, oder konntet ihr gut folgen? Sagt uns doch gern, wie ihr es fandet, oder ob ihr vielleicht auch Erfahrungen habt als Betroffene selber oder als Partner, Angehörige, als Eltern von Betroffenen. Schreibt uns an gj@swr3.de.
Ich vergessen die E-Mail-Adresse.
Hat er vergessen, wusste ich doch. Ich glaube, an diesem Tisch ergänzen wir uns sehr gut hier.
Habe mich letztens mit ein paar Leuten getroffen. Wir waren zu viert, alles ADHSler, und sind was essen gegangen. Und die Servicekraft auch ADHSler. Auf einmal 5 ADHSler versuchen, eine Bestellung abzugeben und aufzunehmen. Wir haben über alles geredet. Ich weiß, ich kenne sein ganzes Leben.
Ihr habt bis heute
aber
noch nicht bestellt.
Ich habe keinen Burger bestellt. Das ist mir verrückt.
Nichts gegessen.
Ihr habt nichts gegessen.
Ja, aber es ist tatsächlich witzig. Aber was mir gefehlt hat, stimmt eine Sache. Der Gedanke, dass es sich verwächst. Dass so Leute zum Beispiel wie mein Bruder, die 5-6 Jahre lang mit Ritalin behandelt worden sind, das dann nicht mehr benutzt haben und heute kein ADHS haben, ist falsch.
Bullshit.
Man weiß mittlerweile, dass sich das nicht verwechselt, sondern dass diese Kids nur lernen, unter Ritalin zum Beispiel, wie sie eben nicht mehr auffallen negativ. Und es geht eben mithilfe von Ritalin und später finden sie andere Methoden. Und erst als ich das gehört habe, war mir dann so klar, auch mein Bruder, also diese Leute, die bei denen es nicht mehr auffällt und bei denen du es auch nicht denken würdest, würdest du nämlich bei meinem Bruder nicht, die schaffen sich ein Leben, in dem das nicht auffällt. Also mein Bruder hat einen Job sozusagen mit ein bisschen Außendienst, wo er viel unterwegs ist. Allein, wer weiß, wie er im Auto unterwegs ist, weißt? Ja. Dann zockt. Spielt die ganze Zeit irgendwelche Sachen, zack, 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 hat super viele weirde Hobbys, nerdet rein in tausend Sachen. Also der würde heute noch in der Schule abkacken. Bloß er hat sich halt ein Leben geschaffen, in dem das nicht mehr auffällt.
Und schön.
Ja. Sehr schön, sehr schön.
Aber er hat immer noch ADHS.
Und es gibt noch ein Und. Kennt ihr so Leute, wo die Wohnung komplett unordentlich, die kriegen ihr ganzes Leben hin, aber die Bude sieht aus wie ein beiden Messis. Das ist ein klarer Indikator dafür.
Bei mir aber auch.
Guck dir mein Büro an.
Schau mal
mein
Büro an.
Ja. Meine Kamera zeigt auf mich, da ist alles cool. Und links und rechts
brennt so eine Mülltonne, was?
Das Chaos. Ich schwöre dir, meine Frau, die macht die Tür zu.
Affen springen durch den
jetzt,
Raum.
Es ist so schön, dass ihr jetzt den Jay kennt. Jay ist der sauberste Mensch, den ich je gesehen habe. Ihr könnt euch das nicht, egal wie krass ihr euch gedacht. Das vorstellt, egal wie krass es du vorstellst, nochmal anders. Wenn ich seinen Kleiderschrank aufmache, du wirst definitiv sagen, sowas habe ich noch nie gesehen.
Er hatte extrem
gefleckte
Hände.
Lineal, das ist lineal. Seine Unterhosen, eineinhalb Zentimeter weg vom Ding, alles aufeinander. Du hast sowas noch nie gesehen. Ich habe es ein bisschen gesehen, falls ihr David Beckham und Victoria Beckham angeschaut. David Beckham, er ist so ein Kollege. Misst aus, wie weit die Hände in dem Schrank auseinanderhängen und so. Ja. Jay hat Fingermaß. Der hat für alles verschiedene Fingermaße. Den Knöchel, den Knöchel, den Knöchel. Und ich habe einen Arzt getroffen, der auch für ADHS spezialisiert ist. Ich bin drin in der Klinik. So. Leer, alles sauber, die Sachen liegen akkurat, drei Stifte, Papier, alle. Ich so, das ist aber komisch. Er so, das ist meine Art, damit umzugehen. Wenn ich das nicht so mache, dann Chaos. Er so, hier ist nichts. So, hier gibt's kein Chaos, hier gibt's keine Ablenkung. Die Sachen sind so und die werden immer so sein. Das war seine Art. Aber wenn ich, und ich kenne das, wenn ich nämlich von dem Pfad nur einen Millimeter abweich, dann hat mein Totenkopf einen Helm auf.
Ja, also, weißt du,
das beste Beispiel ist, kennt ihr die Ludolfs?
Ja, mein Vater hat im Dorf gelebt.
Die Ludolfs haben der hat so ein Haufensystem. Der kann dir genau sagen, auf welchem Haufen welcher Lenker liegt. Ja, okay. Und wenn meine Frau aus meinem Büro was rausnimmt.
Verloren.
Ich bin lost. Verloren. Wo ist das?
Verloren. Mhm. Typisches ADS-Zeichen übrigens. Wenn die Sachen nicht dort sind, wo sie normal hinlegen, sehen sie sie nicht mehr. Ja. Ey, ich schaue in einen Schrank, meine Frau sagt, ja, gib mir die, was weiß ich, Hafermilch raus. Nee, ist keine mehr da. Sie macht auf, die steht einfach da halt. Ich schwör's dir, ich hab's nicht gesehen. Und es ist so krass, weil die steht nochmal rechts und die stand halt jetzt links. Aber eigentlich vorne, es ist eigentlich unvorstellbar, wie man es übersieht.
Ich fühl's, du guckst rein.
Wieso ist es so?
Du guckst dann, weil es Gewohnheit ist, du guckst dann die Stelle. Du weißt,
ja, aber andere sehen es doch auch.
Ich muss das jetzt machen, dann guck ich da hin, da ist es nicht, dann mach ich wieder zu.
Und als Frau denkst du dir, what the fuck, ich stehe jetzt auf, ich gehe da jetzt hin, ich mache jetzt die scheiß Kühlschranktür auf und da steht diese Hafer, willst du mich verarschen?
Ja, das war früher, willst du mich verarschen? Jetzt ist es so.
Genau.
Manchmal ist es sogar so, sie ist sicher drin. Und dann, ich habe aber jetzt auch schon gelernt, als Ergänzung, wenn ich es zumache, es nochmal aufzumachen und nochmal neu zu gucken. Mhm. Und manchmal finde ich die Sachen.
Das stimmt. Ich höre oft aus dem Wohnzimmer, guck nochmal.
Manchmal
guck
noch mal. Ich die Sachen.
Selber mal sich richtig. Erinnern. Manchmal findest du, und dann denkst du dir so, und dann musst du wirklich, es ist so, als hättest du LSD genommen und du müsstest dich kurz konzentrieren.
Guck noch mal richtig, ist der Satz, den ich ganz oft...
Mütter und Ehefrauen, ja. Guck noch mal richtig, kann ich auch nachziehen. Jungs, danke, dass ihr uns mit in eure Köpfe genommen habt. Ich finde es hochgradig interessant, herausfordernd auch zugleich. Und ihr seht fertig aus. Ich würde sagen,
das war auch anstrengend, ey.
Ich mache jetzt so.
Du darfst jetzt wippeln, du darfst machen, was du willst, darfst auch nochmal ins Mikrofon.
Das ist noch zwei.
Yo, Mic check.
So geht's ab mit euch.
Ey, das ist das Ende der Interimsfolgen.
Der Interims ist vorbei.
Kinder,
hat es euch gefallen?
Hat so Spaß gemacht. Hat's euch, kannst du dir, du kannst ja Dialekte.
Ein paar Dialekte kann ich, aber nur weil ich so ein Quatschkopf bin.
Ich kann es kaum erwarten, ob wir uns in Staffel 4 wiedersehen oder nicht.
Ich kann es auch kaum erwarten.
Da entscheidet sich, ob ihr eure Teller aufgegessen habt.
Oh, da bin ich immer schlecht dran.
Ich bin da ganz gut drin.
Okay, dann
Happy ist gleich wieder auf.
Keine Ahnung, aber höchstwahrscheinlich sammeln wir dann Pfandflaschen bei euch in der Stadt. Und dann ist so diese Staffel 4 beginnt dann so, dass sie uns von überall holen. Weißt du, bist gerade in Thailand, machst Thai-Boxen so Tag hast du einen langen Bart wachsen lassen, weißt, man erkennt dich. Und dann kommt die Steffi kommt so rein, so gut, dass ich dich gefunden habe. Ja. Und du so,
ich mach die Scheiße nicht mehr.
Ich podcaste nicht mehr. Weißt du, ich irgendwo so auf einem Fischerboot halt so.
Ich in irgendeinem Kerker. Balise.
Was ist, machst
Back
du?
To the Roots. Ja, was soll er? Ja, ich Peitsch, bin am Arbeiten
Leute,
halt.
Drei Leute gleichzeitig. Ja, Patsch, ja. Patsch,
muss jetzt drei Patsch. Gleichzeitig machen. Geht nicht mehr anders. Podcasten Peitsch ist vorbei. Drei.
Geil.
Der Film.
Ja, wenn ihr das vermeiden
Steffi
wollt.
Wir uns ein Mikrofon mit, hältst uns so hin und so, weißt du, unsere Hände fangen so an zu zittern. So.
Kann ich das noch?
Es gab eine Zeit.
Wir sind raus. Es wird nichts. Die Folge ist so authentisch. Tschö. Tschüss.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
So, mit dieser Folge endet Staffel 3. Wir gehen in die Sommerpause. Staffel 4 startet Mitte, Ende Juni. Sie heißt Ich dachte, es ist eine gute Idee. Wir freuen uns schon auf viele Geschichten von euch, auf eure lustigsten Fails und wie ihr euch daraus gearbeitet habt. Wenn ihr einen Lieblingsstreamer habt oder Influencerinnen, zu denen das Thema ebenfalls passt, dann schreibt sie an, damit sie sich bei uns melden können. Denn niemand ist allein. Und dann haben wir euch ja noch eine Veränderung versprochen. GJH gibt es ab Staffel 4 nicht mehr nur zum Zuhören, sondern auch zum Angucken und Mitreden. Wir streamen demnächst auf der Online-Plattform Twitch. Das erste Mal am 13. Juni auf dem ARD-Kanal. Da könnt ihr uns reichlich supporten, einfach Twitch runterladen, den ARD-Kanal abonnieren und auf Twitch beantworten wir dann auch die Fragen, die ihr uns nach den Folgen stellt. Und für alle, die auch in Zukunft weiter nur zuhören wollen, ändert sich quasi nichts. Und damit verabschieden wir uns in die Sommerpause. Wir sehen uns am 13. Juni bei Twitch. Bis dahin gilt weiter, keiner ist allein, selbst nicht, wenn es Beef gibt. Ihr wollt prominente Beispiele? Dann ist das hier vielleicht was für euch.
Wisst ihr, was Madonna, Liam Gallagher, Juju, Lady Gaga, Tupac oder Dieter Bohlen gemeinsam haben? Naja, sie können unheimlich gut austeilen. Sehr sogar. Und genau darum geht es in unserem neuen Podcast.
3, 2, 1.
Fuck you very, very much!
Ich bin Jennifer Weist.
Und ich bin Markus Kafka. In Fuck You Very Very Much erzählen wir euch von den größten Beefs im Musikbusiness. Von den unglaublichsten Sachen, die Musikerinnen und Musiker mal gebracht haben und die bis heute nachhallen. Liam sagt zu Damon, deine Band ist voller Scheiße, deswegen werde ich auch kein Foto mit dir machen. Ey. Es geht um Eifersucht, viel Geld und noch größere Egos. Milli Vanilli ist eine der größten Lügen in der Popgeschichte.
Von denen wir wissen. Und in diesem Jahr holt Lady Gaga mit etwas Verspätung nochmal zu einem krassen Seitenhieb aus.
Das ist wirklich eine der größten und tragischsten Rivalitäten der Musikgeschichte. Beide wurden erschossen und das nur innerhalb eines halben Jahres.
Wir erzählen von Stars wie Madonna, Lady Gaga, Notorious B.I.G. und Tupac und von Bands wie Blur und Oasis oder Modern Talking. Dabei kommen Dinge zum Vorschein, die ihr bestimmt noch nicht kanntet. Und dafür graben wir uns ganz tief rein in die einzelnen Geschichten und in die damalige Zeit. Und ganz nebenbei kommt auch noch raus, wie wir beide das damals alles erlebt haben.
Im Fasching, im Karneval, bin ich als Thomas anders gegangen.
Oh.
Fuck You Very Very Much gibt es ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von ARD Kultur.